Deutschland ist Gewinner. Deutschland ist Sieger des Eurovision Song Contest 2010 mit 246 Punkten. Ein Riesenglückwunsch, es ist nicht zu fassen.
Das kann nicht echt sein, ihr seid verrückt. Ihr seid verrückt. Oh mein Gott, ich dreh durch. Wirklich. Oh Gott. Dankeschön. Danke auch an die Backings, einen großen Applaus. Sie haben einen wundervollen Job getan, nicht nur ich bin daran schuld. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Ich quatsch einfach noch mal ein bisschen.
28 Jahre nach Nicole und fast punktgenau 60 Jahre nach Gründung der ARD am 5. Juni 1950 ist der einst als Grand Prix d'Eurovision de la Chanson bezeichnete europäische Liederwettbewerb der Eurovision Song Contest wieder mit einem ersten Platz für Deutschland gekrönt worden. 28 Jahre, so lang stand die Berliner Mauer. Und daran mitschuld, dass diese Zeitmauer nun eingerissen wurde, ist Thomas Schreiber, der ARD-Unterhaltungschef, weil, Herr Schreiber, und damit guten Abend, Ihnen wird nachgesagt, Sie hätten die Idee gehabt, die friedliche Koexistenz mit ProSieben zu suchen. Eine Idee, die Ihnen, wie wir zart in Erinnerung haben, nicht nur Beifall einbrachte. Sind die Kritiker von damals jetzt fairerweise Ihre ersten Gratulanten gewesen?
Guten Abend erstmal. Na, manche schon. Insgesamt ist es ja ein langer Weg gewesen, vom ersten Gespräch bei der Firma Brainpool bis jetzt zum Sieg in Oslo. Und mit dem Sieg habe ich ja nicht gerechnet. Aber wenn man dann so ein wirklich einmaliges Ergebnis einfährt, dann freuen sich auch alle. Und bislang ist es noch so, im NDR jedenfalls, wenn die Leute mich sehen, dann lachen sie. Und das hat man ja nicht immer in solchen Anstalten.
Ist es gut möglich aber, dass die Erfüllung der nationalen Aufgabe, wie sie genannt wurde, Ihnen neue Kritiker beschert? Nach dem Motto, hätte es nicht auch ein zweiter Platz sein können, dann müsste die ARD nächstes Jahr nicht die Kosten für den Liederwettbewerb austragen. Nebenbei gesagt, um wie viel Geld geht es eigentlich?
Na, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, um wie viel Geld es geht. Wir wissen nur, dass Oslo relativ teuer war. Das hat aber auch damit zu tun, dass Norwegen insgesamt ein sehr teures Land ist mit sehr hohen Lebenshaltungskosten. Oslo derzeit die teuerste Stadt der Welt und dass dann der Eurovision Song Contest auch noch in einer Zeit stattfand, in der es nationale Feiertage gab und deswegen alle Menschen, die dort gearbeitet haben, mit den besonderen Feiertagszuschlägen besonders teuer waren. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das etwas günstiger hinkriegen. Ich kann es Ihnen noch nicht genau sagen, wie teuer das wird.
Aber billiger als 20 Millionen?
Ich sage Ihnen, also das ist ja unseriös, jetzt irgendwelche Zahlen durch
die. Aber das wäre so die Summe, glaube ich, die kursierte, die Oslo gekostet hat. Und wenn Sie sagen, das war die teuerste Stadt der Welt, dann.
Nee, das ist falsch. Also Oslo hat nach Auskunft der Financial Times aus London 24 Millionen Euro gekostet. Das sind etwa 20 Millionen britische Pfund oder 29,5 Millionen US-Dollar. Sie dürfen sich jetzt aussuchen, welche Währung und welche Zahl Ihnen lieber ist. Aber ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt wirklich keine spekulative Aussage darüber treffen, was das uns kosten wird. Inhaltlich haben wir eine klare Vorstellung. Wir werden eine Eurovisionswoche anbieten und wir werden versuchen, da wirklich ein attraktives Paket zu schnüren. Der Preis selber wird sich unter anderem dadurch definieren, wo wir das Ganze veranstalten. Es waren in Oslo über 2100 Journalisten akkreditiert, mehr als 6000 Delegationsmitglieder. Die müssen sie transportieren. Für die Journalisten brauchen sie Arbeitsplätze. Und jetzt beschreibe ich das mal an zwei unterschiedlichen Modellen. Wenn man in eine große Messehalle geht, da muss man alles reinbauen. Bis hin zum letzten Stuhl, zur letzten Lampe. Und drumherum haben sie vielleicht andere leere Messehallen, in die können sie ein Pressezentrum bauen. Gehen sie in eine Veranstaltungshalle, dann haben sie vielleicht die Sitze dort, aber das spart dann wieder Geld, aber sie haben drumherum vielleicht keine Räumlichkeiten, in die sie die Journalisten im Rahmen eines Pressebereiches setzen können. Also müssen sie da vielleicht eine Zeltstadt aufbauen. Im Endeffekt werden wir sehr sorgfältig uns angucken, worauf es ankommt, einen Strich ziehen, uns die Zahlen anschauen und dann sagen, wo können wir inhaltlich was erreichen und wo ist die für uns kostengünstigste Lösung.
Könnte die kostengünstigste Lösung sein, dass Sie die Stadt mitbeteiligen und das könnte dann die Stadt sein, die am wenigsten verschuldet ist in Deutschland?
Welche Stadt ist denn am wenigsten verschuldet in Deutschland?
Das gilt es zu recherchieren, aber ich habe gehört, zum Beispiel Dresden würde sehr gut dastehen.
Das ist mir alles zu spekulativ. Es gibt keine Vorgaben, was den Ort angeht. sondern es gibt ein inhaltliches Konzept und dann gibt es eben wirklich auch einen Anforderungskatalog. Was brauchen wir für so eine Großveranstaltung? Und wenn wir das alles wissen, dann, und wir werden da schon auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten sehr kreativ sein, dann wissen wir, wo kriegen wir welche Inhalte zu welchem Preis. Und auf dieser Grundlage werden wir eine Entscheidung treffen. Da können Sie jetzt noch 10-mal fragen. Eine andere Antwort werde ich Ihnen nicht geben, weil ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar keine andere Antwort geben kann.
Ja, aber Stefan Raab bezeichnete Ihren Intendanten, den NDR-Intendanten Lutz Marmor, als Flitzebogen der ARD.
Na, er hat ja Peter Buttgust auch schon mal als Speedy Gonzales bezeichnet.
Ja, eben. Also wie schnell schießt denn jetzt der Pfeil? Wann wissen wir mehr?
Das ist keine Frage, die dadurch klug beantwortet ist, dass sie übermorgen beantwortet ist. Also auch an der Stelle, sage ich mal, werden wir uns die Zeit nehmen, die wir brauchen. Denn es ist ja wirklich ein ganzes Paket, das wir schnüren müssen. Wir müssen die Gewissheit haben, dass wir die vernünftigsten Hotelpreise haben. Und zwar Hotelpreise, eine vernünftige Leistung zu einem bezahlbaren Preis. Denn es kommen ja nun wirklich Delegationen aus, ich weiß nicht, irgendwo zwischen 39 und 45 Ländern. Und die müssen sich wohlfühlen und die müssen sich das auch leisten können. Wir brauchen da eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur. Wir brauchen Fahrzeuge für die Leute. Wir brauchen eine vernünftige Ausstattung der Presseräume und so weiter und so fort. Also bis man dort so Kostenpakete hat, das dauert eine Zeit. Und das Wichtigste für uns ist natürlich das, was vor dem Schirm passiert oder vor der Kamera passiert und auf dem Schirm zu sehen ist. Also mit welchem Bühnenkonzept treten wir an? Wer macht das Licht? Wie hört sich das in der Halle an? Wer macht die Regie? Also das ist eine relativ komplexe Operation. Nicht, dass wir nicht große Fernsehshows machen, aber diese hier ist nochmal einen Ticken größer. Das ist sozusagen die Olympiade im Musikbereich.
Überraschend schnell gab es inhaltliche Äußerungen, was den Vorentscheid betrifft. Da gab es ziemlich schnell von Stefan Raab ein Statement. Dieser Gedanke wurde von Ihnen auch unterstützt, 2 Tage danach. Zumindest habe ich das so mitbekommen.
Er wurde schon früher von mir unterstützt. Also er wurde schon in Oslo von mir unterstützt.
Also auf alle Fälle waren Sie ziemlich schnell mit der Aussage dabei, die Talentsuche nicht so fortzusetzen, wie sie jetzt in diesem Jahr begonnen wurde, nämlich einen Star für den nächsten Austragungsort zu finden, sondern Lena ein zweites Mal ins Rennen zu schicken. War das wirklich klug? Weil gerade die Talentsuche bringt doch sehr viel mehr, als einen Kandidaten in eine hoffnungslose Position zu schieben.
Ja, wir hatten uns ja schon vor Oslo gemeinsam mit ProSieben, Brainpool und den ARD-Radios darauf verständigt, dass wir unser Star für XXXXX, wo immer dann der nächste Austragungsort sein wird, dass wir den wieder suchen wollen. Da hatten wir aber nicht damit gerechnet zu gewinnen. Wenn man gewonnen hat, dann muss man sich überlegen, ist es wirklich klug, in Deutschland noch einmal dasselbe Konzept an den Start zu bringen und dann einen jungen Menschen zu haben, eine junge Frau, einen jungen Mann, die antreten und die überschüttet werden mit Erwartungen. Zum einen den Erwartungen der Zuschauer, dass hier jemand nochmal so erfolgreich, sympathisch ist wie Lena auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Frage, wie geht eigentlich die Presse, wie gehen die Medien dann mit diesem jungen Menschen um? Also mit welchen Erwartungen wird er konfrontiert? Da wird doch permanent, ich könnte doch heute die Schlagzeilen schon schreiben, da wird doch jeden Tag eine Geschichte sein, aber Lena hat das so gemacht oder der ist jetzt besser als Lena oder Lena war besser.
Aber das kann man auch bei der Fußballweltmeisterschaft genauso sehen. Die deutsche Mannschaft wird jetzt mit dem 4. Stern irgendwie in Verbindung gebracht, obwohl das eine total andere Mannschaft ist als die, die den 3. Stern geholt hatte.
Ja, das ist ja vollkommen richtig. Aber hier haben wir doch ganz frech etwas erfunden. Es gibt doch beim Song Contest keine Titelverteidigung. Wir haben sie aber erfunden. Und ich sage Ihnen, es funktioniert. Denn es findet dadurch eine Emotionalisierung statt. Ich will mal versuchen, die Vorteile zu beschreiben. Erstens, Lena ist im Augenblick in 15 Ländern in den Top 10 oder Top 5, in 10 Ländern auf dem 1. Platz der Downloadcharts. Das heißt, die bekommt einen Bekanntheitsgrad, den kein anderer Interpret haben wird, der im nächsten Jahr antritt. Zweitens, unser Konzept, den Song Contest ernst zu nehmen, hat funktioniert. Andere Länder interessieren sich für das Konzept. und vielleicht gelingt es uns peu à peu aus dem Eurovision Song Contest wirklich das größte ernstzunehmende Musikevent der Welt zu machen und nicht nur eine Veranstaltung, in der auch, na, ich sage mal, Figuren antreten, die man vielleicht nicht ernst nimmt. Drittens, die Personalisierung funktioniert. Es gibt ja jetzt schon erste Stimmen, Österreich zum Beispiel, DJ Ötzi hat gesagt, wäre Österreich dabei, ich würde gegen Lena antreten. Das heißt, man stärkt diesen Wettbewerbsgedanken. Ich glaube, die Identifikation mit Lena wird in Deutschland groß sein im nächsten Jahr. Ich glaube, in den anderen Ländern wird es vor dem Wettbewerb Aufmerksamkeit für Lena geben, nach dem Motto, jetzt gucken wir uns mal an, gegen wen wir antreten müssen, denn wir wissen, wir fahren nach Deutschland und da wird Lena an den Start gehen. Das heißt, es wird uns leichter fallen, für unseren Act in anderen Ländern zu werben. Und ich glaube, dass diese Metapher, der Eurovision Song Contest ist die Europameisterschaft im Singen, dass die wirklich tragen wird.
Thomas Schreiber, kurze Zäsur, am besten mit einem Song von Lena, mal nicht Satellite, sondern Love Me und danach mehr zur Zusammenarbeit mit ProSieben und zur Perspektive der ARD-Unterhaltung generell. Love Me, Lena. Am Telefon immer noch Thomas Schreiber, er ist Unterhaltungskoordinator in der ARD, die mit heute, Stichtag 5. Juni, 60 Jahre alt ist. War die Kooperation mit ProSieben, Herr Schreiber, in der 60-jährigen ARD-Geschichte eine bisher einmalige Zusammenarbeit eigentlich und taugt sie vielleicht als Muster für eine friedliche Koexistenz auch für die nächsten Jahre?
Na, in diesem, also ich weiß nicht, ob es vorher schon mal Zusammenarbeiten gegeben hat. Mir fällt jedenfalls aus meiner aktiven Zeit auch in anderen Tätigkeiten keine ein. Ich glaube, dass man sich die richtigen Partner aussuchen muss. Für dieses Projekt ist ProSieben der richtige Partner. Übrigens auch außerordentlich fair und zielorientiert. Das war für beide Seiten eine Zusammenarbeit, die sehr viel Spaß gemacht hat. Aber es ändert ja nichts daran. ProSieben macht normalerweise sein Programm, die ARD macht ihr Programm. Wir müssen jetzt nicht alles zusammen machen. In diesem Falle hat es Sinn gemacht, hat uns gegenseitig, hat uns beiden genützt, hat der Sache gedient. Denn ganz ehrlich, wir alleine hätten diese Emotionalisierung in Deutschland nicht hingekriegt. Das war schon Teamwork. Übrigens mit den ARD-Popwellen, das darf man nicht vergessen. Wir haben es ja auch im ersten bislang nicht geschafft, unsere PS sozusagen auf die Straße zu bringen, im Sinne von die Kraft, die die Radios haben, mit der Kraft, die das Fernsehen hat, zusammenzubringen. Hier war das erste Mal ein Projekt neben dem Echo, in dem die Radios und das Erste zusammengearbeitet haben. Also ich glaube schon, man kann ein bisschen was daraus lernen. Man könnte vielleicht sagen, nichts ist unmöglich, aber wir müssen uns nichtsdestotrotz auf unsere Stärken beziehen oder besinnen und können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt alles in Kooperation. Das war nicht der Sinn der ganzen Überlegung.
Denn die ARD hat ja seit ihrer Gründung am 5. Juni vor 60 Jahren viele Unterhaltungssendungen zu Klassikern gemacht. Das vergisst man manchmal. Also der Hessische Rundfunk und Radio Bremen sind mir persönlich als sehr kreative Anstalten in Erinnerung. Solche Leute wie Rudi Carrell, Hans-Joachim Kuhlenkampf, Peter Frankenfeld, das sind natürlich alles Legenden mittlerweile, aber auch Happe Kerkeling gehört dazu. Ist denn die Zukunft der ARD, was die Unterhaltung anbelangt, der Sie ja vorstehen, ähnlich mit Highlights gepflastert, perspektivisch gesehen? Haben Sie Hoffnung, dass man sozusagen diese Kontinuität aus den Anfängen auch wirklich in die Zukunft retten kann? Oder muss man einfach konstatieren, dass Unterhaltung dann vielleicht nicht mehr das Markenzeichen der ARD alleine nur ist?
Naja, Unterhaltung ist nicht das Markenzeichen der ARD alleine, weil es andere Sender gibt, die attraktive Unterhaltungsangebote haben. Aber wenn Sie sich die Zuschauerzahlen im Ersten angucken, dann wissen Sie, dass die Unterhaltung extrem wichtig ist für die Akzeptanz des Ersten. Also die Unterhaltung bespielt nur relativ wenig Sendeplätze in der ARD, sammelt aber einen ordentlichen Batzen Zuschauer ein. Das heißt also, für die Gesamtakzeptanz dieses doch sehr informationsorientierten Angebotes ist die Unterhaltung sehr wichtig. Und ich sage mal, wenn es uns gelingt, mit neuen Formaten an den Start zu gehen, ich sage mal ein Beispiel. Der Moderator Frank Plassberg macht seit 2 Jahren zum Jahresende hin das, was wir das Jahresrückblicksquiz nennen. Und er hat jedes Mal 7 Millionen Zuschauer. Und zwar aus dem Stand für eine einmalige Sendung. Dann weiß ich, das passt zum Ersten, das ist für Plasberg etwas, was sein Profil sozusagen deutlich erweitert und es unterhält sehr viele Menschen, dann bin ich happy. Und wir haben so ein paar andere, dann haben wir auch unseren Job sauber gemacht. Und wir haben so ein paar andere Sachen in der Vorbereitung.
Nennen Sie ruhig mal ein Projekt, auf das Sie vielleicht genauso stolz sein können dann, wie jetzt rückwirkend betrachtet, der Eurovision Song Contest.
Naja, damit gehen wir ja erst dann raus, wenn wir es auch wirklich senden. Also wir wollen jetzt hier mal nicht aus dem Küchenschrank heraus sozusagen plaudern. Aber ich will damit andeuten, da sind noch so ein paar Sachen in Vorbereitung. Das ganze Jahr 2010 ist ja ein neues Jahr. Wir haben ja eine Reihe von Programmen schon angekündigt. Wir hatten jetzt Deutschlands großen Gedächtnistest mit Eckart von Hirschhausen. Es wird die große Show der Irrtümer geben mit Ranga Yogeshwar. Sven Lurich hat ein neues Format übernommen. Also wir gehen ja mit einer Reihe von neuen Moderatoren an den Start. Da muss man dann auch zum Ende des Jahres mal Bilanz ziehen. Es ist ja nicht so, als würde nichts passieren, sondern da tut sich was.
Ja, vielen Dank. Nicht aus dem Küchenschrank, sondern vor dem Küchenschrank plauderten wir ganz ernsthaft mit dem Unterhaltungschef der ARD, Thomas Schreiber, mitverantwortlich Initiator der Gemeinschaftsproduktion Eurovision Song Contest Oslo 2010 und verantwortlich für die vielen Zukunftsprojekte noch, die wir gerade in Umrissen erklärt bekommen haben. Thomas Schreiber, toi toi toi, für die, ich weiß nicht, ob Sie es persönlich selbst machen wollen, aber für die nächsten 60 Jahre der ARD.
Vielen Dank, ich glaube nicht.